Für die heutige, vorerst letzte Folge dieses Formats, war ich auf der Suche nach einem ganz besonderen Spielmacher. Es sollte jemand aus einem Genre sein, das ich in all den bisherigen Ausgaben noch nicht thematisiert hatte. Und wie es der Zufall so will, flog mir zu, was fällig ist. Ein Künstler sollte es sein, genauer gesagt ein Comedian und noch spezifischer ein Stand-up-Comedian. Freuen Sie sich auf eine kurzweilige Ausgabe von Spielmacher auf 1. Mein heutiger Gast ist geboren und aufgewachsen in einer hessischen Kleinstadt. Einer inneren Zerrissenheit entsprungen, reifte in ihm ein unbändiger Drang nach Freiheit und Wahrheit heran, der ihn auf eine fast schon fanatische Suche führte. Er lebte und lernte bei Ayahuasca-Schamanen im Amazonas-Regenwald und stieg tief in spirituelle Praktiken ein. Immer auf der Suche nach der Wahrheit und dem perfekten Witz. Bewaffnet mit dem Wissen aus mystischen Erfahrungen, gepaart mit dem Charme eines Kleinstadt-Assis, der die schiefe Bahn nur zu gut kennt, nimmt er alles und jeden aufs Korn. Damit Sie sich von meinem heutigen Gast ein noch besseres Bild machen können, zeige ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einer seiner Shows.
Ich habe mich seit dem ersten Tag nicht an eine einzige dieser Maßnahmen gehalten. Ja? Ich habe schon immer einen Fick drauf gegeben. Das Einzige, was mich immer daran erinnert, dass es Maßnahmen gibt, ist mein Umfeld. Ja? Zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich steige in die ICE rein, gehe ins Abteil und alle gucken mich an, als wäre ich der letzte Wichser. Und ich habe es erst nicht ganz verstanden, weißt du, gehe ins nächste Abteil, immer noch, alle gucken mich an, als wäre ich der letzte Wichser. Ja? Und ich dachte mir nur so, hä, warum hassen mich denn auf einmal alle so? Bin ich das Grundgesetz? Ja? Und dann irgendwann ist es mir aufgefallen, ja, ihr wisst, was ich nicht getragen habe, ja, eine Hose. Und, ich kann auch dieses ganze Framing nicht mehr hören, so. Wer wurde schon mal Corona-Leugner genannt? Hand hoch. Okay, einfach alle. Einige machen auch den Hitlergruß, perfekt, alles klar, Leute, läuft bei euch. Hey. Corona-Widerstand, hä? Nee, Spaß. Ich weiß nicht, ich wurde oft Corona-Leugner genannt, ja. Und ich denke mir so, es macht gar keinen Sinn, hä? Ich bin nicht Corona-Leugner. Maßnahmenkritik macht dich doch nicht zum Corona-Leugner, ja. Eine Prostituierte am Frankfurter Hauptbahnhof, ohne Gummi zu ficken, macht dich auch nicht zum AIDS-Leugner, ja. Sondern zum ganz normalen Mitarbeiter im Finanzwesen, ja. Oder Impfverweigerer. Das ist mein Lieblingsvorwurf. Oh, du bist ein Impfverweigerer. So, hä? Wenn du dich nicht impfen lässt, mach dich das doch nicht zum Impfverweigerer, sondern lässt dich halt einfach nicht impfen. Ja? Wenn du nie Sex hast, weil du keine Frau klar machst, mach dich das ja auch nicht zum Sexverweigerer. Ja? Sondern zum ganz normalen Mitglied der Grünen. Ja?
Herzlich willkommen in den Auf-1-Studios hier in Linz, Nikolai Binner.
Moin, hi.
Ich frage meine Spielmacher gerne, wie sie zu ihrer Leidenschaft gekommen sind, beziehungsweise wie sie diese entdeckt haben. Und die Frage liegt ja auch nahe, wie wird man Comedian?
Ja, also erstmal, ich war, würde ich sagen, schon immer ein bisschen so ein Horst und habe halt viel, war immer jemand, der viel gern rumgeklaunt hat, auch im Unterricht. Aber ich hatte jetzt nie den Plan, Comedian zu werden, sondern ich hatte 2014 eine 6 Wochen lange Phase, da war ich wirklich 6 Wochen am Stück akut krank, da hat es mich richtig erwischt und ich hat den ganzen Tag nichts zu tun, weil ich ja nur rumlag. Und dann habe ich einen Stand-Up-Comedian im Internet entdeckt, weil ich einfach nur den ganzen Tag am Handy hing. Und das war Louis C.K., ein amerikanischer Comedian. Und als ich das entdeckt habe, das war für mich wie so eine Offenbarung. Also das bei mir einfach so, da sind alle Lichter angegangen. Da war so, boah, was ist das denn für eine krasse Kunstform? Das ist ja der Hammer. Weil der ist auf der einen Seite extrem obszön, extrem philosophisch und gesellschaftlich relevant. Also er schafft das wirklich so einen Mix aus allem in eine Nummer zu packen. Und ich dachte mir so, das ist einfach gerade. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und das war für mich einfach, ja, da hat in mir alles resoniert. Und ich dachte mir, ich muss das machen. Keine Frage. Und dann habe ich, ja, hat es nochmal 1,5-2 Jahre gedauert, bis ich dann selber meinen ersten Auftritt hatte. Weil ich habe mir das alles angeguckt und ich dachte mir, hey, vielleicht bin ich auch lustig, weil ich bin selber auch ein bisschen komisch irgendwie und weiß gerade nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also dachte ich mir, probier's doch mal damit, wenn es dich schon so begeistert. Und dann habe ich einfach, ja, Nummern geschrieben und bin Ich glaube, irgendwann merkt man, dass man nicht so der Typ für einen normalen Beruf ist. So, es gibt so Momente, da habe ich das, ist mir einfach klar geworden. Zum Beispiel, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren, ich habe mein Handy gesucht und ich hab's einfach nicht gefunden. Und irgendwann bin ich in meine Hosentasche reingegangen, habe mein Handy rausgeholt und da sollte die Geschichte eigentlich schon vorbei sein. Aber ich habe dann meine eigene Handynummer in mein Handy eingetippt und habe versucht, mich mit meinem Handy selbst anzurufen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so, Digga, ich glaube, aus dir wird kein Ingenieur. So.
Okay, du wurdest inspiriert von diesem US-Amerikaner, diesem Stand-Up-Comedian, aber ich meine, inspiriert zu werden und auf der anderen Seite dann auch selbst gut zu performen, das ist ja ein Weg hin. Du hast gerade von anderthalb Jahren gesprochen, das heißt, du hast in der Zeit begonnen, deine Sketche zu schreiben, dein Programm aufzubauen?
Ja. Ja, genau. Ich habe einfach die ganze Zeit geschrieben. Das kann man gar nicht Programm nennen. Das war einfach nur Dogshit. Ich habe einfach nur Sachen geschrieben, die größtenteils wahrscheinlich sehr schlecht waren. Aber das ist normal. Das ist wie mit allem anderen auch. So, die Leute denken immer, Comedy, das muss dir so angeboren sein. Wenn du dann aber mal in einem Backstage mit anderen Comedians abhängst, dann merkst du, das sind persönlich teilweise die unlustigsten, also wirklich... Die haben eine Energie von einem KZ-Wärter teilweise. Da willst du echt nur noch einen Strick geben, wenn du mit denen im Backstage rumhängst. Also die sind auf der Bühne extrem witzig, hauen die besten Dinger raus und dann auf einmal hinter der Bühne denkst du so, wer ist der Typ auf einmal so? Das geht ja gar nicht. So ultra unsympathisch, ultra kalt, ultra anders. Und da das war so, glaube ich, dann der Moment, wo ich irgendwann gerafft habe, Comedy ist einfach ein Handwerk wie jedes andere auch, was man lernen kann. Du kannst Gitarre lernen. Und du kannst Comedy lernen und du kannst lernen, Maurer zu werden oder Schreiner. Also es ist einfach klar, wenn du ein gewisses Talent mitbringst, so eine gewisse Attitude, eine gewisse Energie, die für die Bühne schon mal gut ist, hast du einen Vorteil. Aber am Ende des Tages, wenn du die Comedians anguckst, das sind oft echt sehr introvertierte, sehr merkwürdige Personen. Und da habe ich gesehen, ja, das kann man auch einfach lernen, witzig zu sein.
Das hätte ich jetzt niemals vermutet. Ich hätte eher gedacht, dass diese Menschen auch so hinter den Kulissen stets lustig sind, gut gelaunt und positiv. So wie du sie gerade schilderst, will man ja mit denen abseits der Bühne gar nichts zu tun haben.
Nicht alle, ja, nicht alle. Es gibt auf jeden Fall welche, bei denen ist es so. Also ich würde sagen, da ist die Quote vielleicht so 60-40. 60 sind auch Backstage sehr angenehm und 40% von denen sind einfach absolute Totengräber. Also die sollten echt eigentlich Bestatter werden, aber die sind irgendwie Stand-Up-Comedians geworden. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gepackt haben.
Gab es außer dem US-Amerikaner noch deutsche Vorbilder, die dich inspiriert haben auf deinem Weg?
Also ich habe halt als Kind immer Otto gehört. Irgendwie als ich so 8, 9, 10 war. Ich weiß noch, meine Eltern hatten mir irgendwann mal so eine Otto-Kassette geschenkt und ich hatte so ein Kassettendeck von Fisher-Price, glaube ich, so ein fettes, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so ein Ding, damit konntest du echt so Leute verprügeln.
Ich kenne das, ja
klar. Ja, ja. Da konntest du echt noch so, das war so ein richtig robustes Ding, ne? Da konntest du dich im Neukölln mit verteidigen an der Sonnenallee, so robust war das. Und da habe ich irgendwie immer Otto-Kassette mitgehört. Und Otto war für mich einfach so das Witzigste überhaupt. Das war dann mein erster Zugang zu Comedy. Und ich glaube, ich habe die meisten Witze gar nicht verstanden, die er gemacht hat, aber ich dachte mir trotzdem, dass es mega witzig ist. Und Otto hat mich radikalisiert, muss man auf jeden Fall sagen, ja.
Jetzt gibt's ja diese Möglichkeit, sich als Comedian auch ein Stück weit zu testen. Ich glaube, das sind so die
Open Mics, ja. Genau. Das ist so das, wo jeder Comedian sein Handwerk lernt. Du gehst auf ein Open Mic, da sind 6 bis 8 Comedians, 5 bis 8 Comedians, manchmal auch 9. Und jeder kriegt 6, 7, 8 Minuten.
Vor Publikum?
Genau, ja, vor Publikum. Okay. Ich meine, ohne Publikum wäre schwierig zu wissen, ob die Witze funktionieren.
Nur für unsere Zuschauer, wo findet man solche Open Mics?
Also in Berlin sehr viele, in München mittlerweile auch sehr viele, in Hamburg viele, in Köln. Also alle größeren deutschen Städte haben Open Mics. Und in allen größeren Städten bei dem Open Mics darf Nikolai Binder nicht auftreten. Aber ja, also nee, bei den... Das läuft halt so, du kriegst deine 6, 7, 8 Minuten, da ist ein Publikum, 20, 50, 100 Leute und dann sagen die, oh, und jetzt macht mal Lärm für den nächsten Comedian, bla 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 bla, und dann kommt irgendjemand auf die Bühne, macht 6, 7 Minuten seine merkwürdigen Peniswitze und dann weißt du genau, okay, der funktioniert, den nehme ich ins Programm mit rein. Und so schleift man halt Nummern. Du kannst Nummern eigentlich nicht wirklich gut zu Hause entwickeln. Du kannst es zwar schon, du kannst hier, das Ding ist, ich sitze oft in meinem Zimmer und ich schreibe was und ich denke mir so, oh, ist das witzig, das ist der beste Witz ever, genial. Und dann gehe ich einen Tag später auf die Bühne und merke so, boah, den fand echt nur ich lustig in dem Moment, ne? Und deswegen, du musst das vor Leuten testen, es geht einfach nicht an. Das Publikum ist wie so dein Instrument eigentlich. Wenn du eine Gitarre hast und du spielst eine Saite, dann hörst du halt direkt, okay, das macht den Ton. Und wenn du dich verspielst, du merkst es. Und das Publikum ist so wie die Saiten auf der Gitarre. Die Worte, die du sagst, sind die Finger und das Publikum ist die Saiten. Ja?
Okay.
Und dann merkst du, okay, wenn ich das sage, dann macht es den Klang.
Publikum ist der Resonanzkörper.
Richtig, genau, Resonanzkörper. Mhm. Und dafür sind Open Mics gut, einfach, dass du deine Nummern schleifen und entwickeln kannst, bis du dann irgendwann eine Stunde hast und dann kannst du damit auf Solotour gehen.
Ja. Aber da musst du doch schon auch hart gesotten sein. Also in Amerika, kann ich mich erinnern, war ich mal in einer Vorstellung und die Amerikaner sind ja knüppelhart zu den Künstlern, in Anführungsstrichen, die da auf der Bühne stehen. Das heißt, die pfeifen die schon auch mal aus oder stehen auf und gehen.
Ja.
Das heißt, man bringt dir auch entweder Euphorie entgegen und Begeisterung, aber auf der anderen Seite auch Ablehnung nach dem Motto, was erzählt der da oben für einen Mist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte das auch schon, dass irgendwie bei einem Open Mic mal ein Mädel einfach aufgestanden ist, ganz vorne, also es ist nicht nur einmal passiert, die dann gesagt hat, das ist so eine sexistische Scheiße und dann halt einfach gegangen ist. So, das gehört dazu. Ich glaube, die wirklich interessanten Comedians für mich persönlich sind die, besonders die in Berlin. Ich war ja 4-5 Jahre sehr integraler Bestandteil der Berliner Comedy-Szene bis Corona, dann war da eine große Cut, aber davor war ich ja sehr in der Szene drin und ich habe dadurch halt die ganzen Comedians, die jetzt alle wirklich regelmäßig im Fernsehen laufen und die auch sehr groß sind im Internet, konnte ich ja eigentlich jeden Abend sehen. So, wir haben uns jeden Abend auf irgendwelchen Shows gesehen, haben teilweise gemeinsam Shows gehabt. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen, aber so die meisten von denen werden die Zuschauer eventuell kennen. Und die Comedians, die wirklich viel aufs Maul geflogen sind, die sich viel getraut haben, die viel experimentiert haben, was bedeutet, dass auch echt manchmal Leute aufgestanden und gegangen sind. Das sind die Comedians, deren Comedy-Nummern ich heute wirklich auch interessant finde. Es gibt Comedians, die funktionieren von Anfang an sehr gut. Die funktionieren sehr schnell, die gehen auf die Bühne, die machen vielleicht gerade den dritten Auftritt, aber die funktionieren einfach relativ gut. Sofort, die haben das irgendwie Gott gegeben, wie auch immer. Aber wenn die auf ihrem Film bleiben, dass sie nur funktionieren wollen und nicht mal in dieses unsichere Gefilde gehen, merkst du, die werden zwar schnell erfolgreich und die kriegen schnell so ein eigenes Publikum, aber sie werden nie so richtig interessant, finde ich, so von dem, was sie da auf der Bühne machen. Sie sind witzig, aber sie schreiben nicht so die Nummern, die einem wirklich so im Gedächtnis bleiben. Aber die Leute, die wirklich aufs Maul geflogen sind und da standen und so, oh, du merkst so alle im Raum so, boah, okay, das einige müssen danach in Therapie, das sind dann die guten Comedians geworden.
Du hast gerade schon gesprochen, bis Corona lief alles einwandfrei.
Ja.
In Berlin gehörtest du zur Szene, hast dort auch viele Erfolge gefeiert. Du hast sogar als Co-Autor für manche Comedians geschrieben und bist sogar mal ausgezeichnet worden. Irgendwas war da mit Nightwash, habe ich gelesen.
Ach so,
und habe mir spontan die Frage gestellt, was ist denn Nightwash?
Nightwash, das ist der Waschsalon in Köln. Das ist das mitunter in Deutschland, würde ich sagen, beliebteste Comedy-Format wahrscheinlich. Das ist einfach ein Comedy-Format. Das kannst du bei YouTube einfach mal schauen, Nightwash. Hm. Und ich will jetzt keine Werbung dafür machen, weil sie mich nicht mehr auftreten lassen eigentlich. Aber okay, Leute, checkt Nightwash aus. Also mein Nightwash-Auftritt ist auch noch online. Es gibt zwei. Einer heißt ARD und Chill oder ARD and Chill. Wenn ihr den sehen wollt, Nightwash, Nikolai Binner, ARD and Chill. Aber ansonsten alle anderen Nightwash-Videos bitte nicht gucken.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, dann lass uns doch mal sprechen über die einschneidenden Veränderungen in deinem Leben, als Corona kam. Du hast dich maßnahmenkritisch geäußert und von diesem Zeitpunkt an machte deine Karriere einen jähen Knick. Erzähl mal ein bisschen von den Erfahrungen, die du da gemacht hast.
Ja, also ich würde noch mal ganz kurz korrigieren. Es hat einen Knick gemacht, aber es hat dann auch einen Knick nach oben gemacht wieder. Ne? Also es ist, hat mir auch viel geholfen. Ich will es jetzt nicht nur negativ sehen alles. Mhm. Das hat mir auch sehr viel gebracht auf der anderen Seite. Also es war bis dann so, ich war einfach irgendwann war ich in einer Agentur, die so Deutschlands größte Comedy-Show veranstaltet. Und es war alles auf so einem Weg, wo man sagen würde, ja gut, gib dem Jungen nochmal ein paar Jahre und dann ist der einfach so, der gehört er zum klassischen Line-Up bei Nightwash und bei den ganzen anderen Sachen und man, der wird einfach auf den großen Bühnen überall zu sehen sein. Das war so das, was ich auch angestrebt habe. Mhm. Dann kam halt Corona und ich dachte mir halt, gut, okay, das ist halt alles Verarsche hier und war es ja auch, ich meine offensichtlich. Und dann habe ich mich halt dazu geäußert in den Comedy-Videos. Und ich weiß noch so, irgendwann, ich hab das Video über den Volksverpetzer gemacht. Ich habe so ein Video gemacht, es gibt so eine Seite, so ein Faktenchecker-Portal, das heißt Volksverpetzer. Dafür würde ich das auf gar keinen Fall Werbung machen, aber habe ich gerade unfreiwillig schon. Und das habe ich so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und das war das erste Video, was so richtig viral gegangen ist. Und das hat sogar der Wendler, also der, wie heißt der? Michael Wendler. Hat er in seinem Telegram-Kanal geteilt. Und ich dachte mir so, oh hey, voll die guten Neuigkeiten. Michael Wendler hat ein Video von mir geteilt. Ich dachte mir so, Jackpot, so, ich wette, meiner Agentur wird das richtig gut gefallen. Und plötzlich kriege ich einen Anruf von meinem Chef, also meinem Chef. Und ich dachte mir so, er wird mir jetzt so, hey, gut, ja, der Wendler. Und er ruft mich an und ich gehe ran. Er macht mich so zu sau am Telefon. Ey, was fällt dir ein? Jetzt hat schon der Wendler dein Video geteilt. Was soll das für ein Licht auf uns werfen? Ja, ich dachte mir eigentlich, ich kriege jetzt so eine Militärparade und einen Orden. Stattdessen habe ich so richtig Anschiss gekriegt. Und dann dachte ich, ja. Und dann hat er halt so gesagt, okay, du hast jetzt die Wahl. Er hat nämlich gesagt, so, okay, ich merke so, du willst das machen mit diesen Satire-Dingern. Du kannst das ein bisschen entschärfen. Auf eine Art und Weise, dass es massentauglicher ist. Oder wir müssen dich rauswerfen. Und dann saß ich echt so 3 Tage lang zu Hause, weil ich hatte schon das nächste Video fertig geschrieben und da ging es um Antirassismus und das war jetzt nicht gerade massentauglich. Oder zumindest aus Sicht des damaligen Narrativs und des heutigen wahrscheinlich auch noch nicht. Aber es ist am Wandeln. Aber naja, jedenfalls, ich saß dann da und ich habe dieses Video fertig geschrieben. Ich dachte mir so, Alter, so was mache ich jetzt? So will ich jetzt echt, also will ich, dass ich aus dieser Agentur rausgeworfen werde? Und das halt opfern? Oder entschärfe ich das, was ich da machen will? Und hab beides. Und dann dachte ich mir aber so, ey, wenn ich das, was ich da mache, entschärfe, habe ich das schon verloren. Weil das lebt eben davon, dass es nicht entschärft ist. Es lebt eben davon, dass ich wirklich sage, was ich denke. Es lebt davon, dass es Anstoß findet. Das ist nicht der Selbstzweck gewesen, dass es Anstoß findet, aber das war meine authentischen Überzeugungen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja gut, das bin halt ich, was soll ich machen so? Also entweder ich sag jetzt, ich schließe diesen Teil von mir weg, nur um in dieser Agentur zu bleiben, aber dann stirbt eigentlich genau das, wofür ich all die Jahre gearbeitet habe. Weil ich wollte ja mit dem, was ich bin, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich denke, mit allem, was ich fühle, wollte ich auf die Bühne, um endlich auch vielleicht aus so einer gewissen, ja, ich meine, ich hatte so eine Biografie, wo ich sagen würde, ich habe eine Biografie von auch Mustern der Selbstunterdrückung, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht frei, ich kann nicht der sein, der ich gerne wäre, sondern merke, da sind irgendwie Schranken in mir. Und diese Schranken wollte ich immer durchbrechen. Und dann kam plötzlich noch diese Schranke im Außen auf mich zu. Und ich dachte mir so, okay, ist mir der Erfolg dann jetzt wert, dass ich mich wieder in eine Schranke einweisen lasse? Und dann dachte ich mir, nee, fuck that shit, so was mache ich nicht. Und dann habe ich diese Videos weitergemacht, dann haben die mich halt rausgeworfen. Und ich hoffe, der Wendler feiert mich noch bis heute. Und ja, nee, und das war dann so der Werdegang. Dann gab's halt Hausverbote in den Berliner Comedy-Clubs. Aber weißt du, ich habe dann immer weiter meine Meinung gesagt, bin immer authentisch geblieben und jetzt habe ich deutschlandweit Hausverbot. Nee, es ist genau das, was passiert ist, mehr oder weniger. Aber es hat auch sehr viele positive Aspekte, weil die Solo-Shows sind meistens ausverkauft, muss man sagen. Und aber muss man auch sagen, hart erkämpft. Wir haben derzeit eine Absagequote von, also wenn meine Bookerin und meine Managerin, wenn die Locations anschreiben, wir haben eine Absagequote von auf 85, also wenn wir 85 Locations, also Theater, Clubs und so weiter anschreiben, Dann
bekommen
wir eine Zusage auf 85 Anfragen ungefähr.
Ich denke, das wird sich wieder ändern, ja, weil die Zeiten sich auch ändern. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, dass man gerade solche Menschen wie dir Bühnen zur Verfügung stellt. Denn was du lebst, ist Authentizität, ist Ehrlichkeit, ist Wahrheit, was die Menschen aber auch honorieren. Ich bin überzeugt davon, dass es auch mehr und mehr Veranstalter geben wird, die sich da auf unsere Seite schlagen werden oder auf deine diesbezüglich. Jetzt hast du das gerade sehr, sehr, sehr locker, sehr sympathisch dargestellt, wie du dich da in diesem Entscheidungszeitpunkt gefühlt hast. Aber wenn dann so die Auftritte wegbrechen, du plötzlich nicht mehr in jene Clubs rein durftest, in denen du vorher eine Größe warst, was hat das mit dir persönlich gemacht?
Also, ich sag mal so, ich wurde erstmal durch Corona, also durch die Videos auch noch größer tatsächlich. Wo ich aber nicht mehr reinkomme, waren eben all diese Open Mics, ne? All diese Comedy Clubs. Und das hat mit mir erstmal persönlich vor allen Dingen das Problem bereitet, dass ich halt wusste, okay, ich werde jetzt Schwierigkeiten haben, neue Nummern zu entwickeln. Weil, wie gesagt, ich brauche das Publikum als meine Gitarrenseiten. Mhm. Wenn mir das verwehrt wird, dann habe ich ein Problem. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, scheiße. Aber das war auch zu einer Zeit, wo sowieso keiner auftreten konnte. Wir hatten ja damals dann 2G. Gut, die ganzen Comedians, die sich halt, die halt irgendwie 2G mitgemacht haben und auch Shows veranstaltet haben unter 2G-Bedingungen, bei denen lief es ja weiter. Aber das kam für mich sowieso nicht in Frage. Und ja, das war eine krasse Zeit, da ging es mir auch nicht gut, weil ich gemerkt habe, ich bin wie so ein Fisch, der aus dem Wasser rausgeworfen wurde, weil ich die ganze Zeit nicht auftreten konnte. Und ich bin teilweise monatelang einfach, ich kann mich noch an den Winter erinnern, ich bin einfach nur jeden Abend, wo ich normalerweise auf einen Open Mic gehen würde, um Jokes zu testen und mein Repertoire zu erweitern, habe ich einfach nur einsam irgendwelche Spaziergänge durch Berlin gemacht und mir ging es echt nicht gut. Und gleichzeitig war das trotzdem voll die wichtige Zeit, weil ich halt einfach für mich so die Spreu vom Weizen getrennt habe. Weil mir ist wirklich scheißegal, ob sich jemand impfen lässt. Ich habe selber in meiner Familie und im engen Freundeskreis Leute, die sich impfen lassen haben und ich bin mit denen allen noch gut befreundet, ja. Und ich habe wirklich keine einzige Person in meinem Leben verloren. Keine einzige. Ich habe eher nur noch neue Freunde dazu gewonnen. Und mir ist es wirklich egal, wo jemand politisch steht. Du kannst auch komplett mir diametral, es ist das Wort diametral, ich weiß nicht, irgendwas. Ich wollte gerade schlau klingen, aber es ging in die Hose. Ich weiß nicht, was diametral. auf jeden Fall anders.
Ja.
Du kannst eine andere Meinung haben als ich. Und es stört mich gar nicht. Wirklich. Also ich habe da wirklich gar keinen Stress mit. Aber in der Szene war das halt so, dass es gar nicht ging. Also es war wirklich so, es ging gar nicht. Die haben halt so gesagt so, ja, du bist ja wie kannst du mit Rechtsradikalen sympathisieren? Also das war der Vorwurf auf Facebook. Also das haben die Comedians mir auf meine Pinnwand geschrieben, weil es ging halt so los, dass ich ein Video geteilt habe von den Demonstrationen damals in Berlin. Es gab ja die großen Corona-Demos. Und ich habe halt einfach so ein Video geteilt, wo ich gesagt habe, ey, cool, dass mal was passiert auf so in Deutschland, dass die Deutschen jetzt mal sich an den Eiern packen und auf die Straße gehen. War einfach so ein ganz leichter so. Ja. Ich habe da jetzt nicht irgendwie noch drunter geschrieben, heil dem Führer, sondern einfach nur so, ich habe einfach nur diesen Beitrag geteilt und dachte mir so, ja, das ist ja eine legitime Aussage. Man kann ja eine Demo unterstützen, ne? Und dann echt alle so, ja, ey, bist du jetzt mit den Rechten verbrüdert? Oh, findest du die Reichsbürger gut? Und ich dachte mir so, okay, krass, also ihr seid so drauf. Also das ist eure Art und Weise, damit umzugehen. Ihr hättet ja auch irgendwie so sagen können, ich sehe das anders aus dem Grund, aber was ist denn los mit dir? Wie kommst du überhaupt darauf, das so zu sehen? Und da hätte man ja irgendwie in einen Austausch gehen können oder so. Aber es kam halt so diese absolute Breitseite an Shit, dieser Shitstorm. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, da ist wohl nicht viel Reden möglich. Weil von meiner Seite aus wäre ich sehr gesprächsbereit gewesen, aber von der anderen Seite aus war das halt nicht da. Und dann war es halt so. Und ja, das hat halt natürlich mit mir gemacht, dass es mich isoliert hat, aber es hat mich halt auch isoliert von Leuten, die vielleicht sowieso nicht Bestandteil meines Lebens sein sollten. Und deswegen denke ich, dann hat sich halt einfach so ein bisschen natürliche Selektion mäßig die Spreu vom Weizen getrennt und das ist dann auch okay.
Wie beurteilst du das generell in unserem Land? Wenn man heute für Frieden ist und nicht für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen, ist man ja auch schon rechts. Wenn man die aktuelle Ampelkoalition kritisiert, ist man ebenfalls schon rechts. Wenn man sich äußert zu den Messerattentaten, zum Beispiel dem in Solingen
ja.
vor kurzem, ist man ebenfalls ganz schnell rechts.
Ja. Ja.
Das ist doch eine Entwicklung, die einem Comedian zuwiderlaufen muss.
Nee, im Gegenteil. Ist ja sogar gut für mich.
Das musst du mir erklären.
Naja, weil es bietet halt so ein gigantisches Potenzial, darüber Witze zu machen. Mhm. Weil wenn alles gut läuft, okay. dann hast du ja nicht so viel Stoff. Aber wenn halt echt alles den Bach runtergeht, dann kannst du halt über den runtergehenden Bach ziemlich viel schreiben, so, ne? Und ja, gerade das mit dem Rechtsding, das wird halt in Deutschland so krass effizient auch gefördert durch unter anderem Medien wie Spiegel Online. Ich habe erst neulich, ich sehe in meiner YouTube-Timeline, in meinen Vorschlägen ständig, wirklich gefühlt alle 3 Tage kommt eine neue Spiegel Online-Doku über Rechte raus, über Rechtsextreme. Da siehst du immer irgendwelche Hooligans, so Glatzen, die irgendwo in irgendeinem Kaff in Brandenburg rumlaufen, so. Und ich denke, natürlich, wenn ihr alle 3 Tage eins der größten Medien so tut, als wäre Rechtsextreme, so, der Spiegel macht aus jedem Gemenge gleich ein Gemengele. Ohne Witz. Also der Spiegel, das ist, ich habe mal eine Spiegel-Online-Doku gesehen, da ging es um so ein angeblich rechtsesoterisches Reichsbürgerdorf in Brandenburg. Ja, und ich habe, guck mal, und ich habe kein Problem, jemanden Nazi zu nennen, der wirklich ein Nazi ist, aber ich habe diesen, die haben dann diesen Dorfleiter, haben die so interviewt. Und ich habe den zugehört, ich dachte die ganze Zeit so, Digga, der Typ ist kein Nazi, der Typ ist ein fucking Hippie. Mhm. Der hat nicht so, die haben denen so gesagt, ja, was wollen sie den Leuten vom Bildschirm mitgeben? Mhm. Und der hat so gesagt so, Leute, gründet eine eigene Familie, und baut euer eigenes Gemüse an.
Okay.
Und dann, nur um sicher zu gehen, habe ich mir nochmal eine Doku über das Dritte Reich angeguckt. Und ich glaube, die vom Spiegel haben da einfach was falsch verstanden. Mhm. So, ja, aber ich hatte nicht den Eindruck, der Fokus vom Dritten Reich lag auf Gemüseanbau. Ja.
Wie war denn so?
KZ stand nicht für Kartoffelzucht.
Wie war denn eigentlich deine Erfahrung mit den anderen Künstlern? Gab es da nur welche, die jetzt gesagt haben, hey, Nikolai, lass mich in Ruhe, wenn du da mit den Rechten gemeinsame Sache machst? Oder gab es auch welche, wie auch in meinem persönlichen Umfeld, die gesagt haben, hey, was du machst, bewundere ich eigentlich, finde ich gut, ich selbst traue mich jedoch nicht?
Ja, gab welche, die das gesagt haben. Ja, gab welche, ich kann jetzt natürlich nicht die Namen nennen. Mhm. Aber es waren jetzt auch nicht viele so. Also ja.
Wenn sich die Künstler, und damit meine ich jetzt nicht nur die Comedians, sondern beispielsweise auch die Schlagerstars,
ja,
zusammengetan hätten in dieser Zeit und auch Gesicht gezeigt hätten.
Ja.
Hätte das nicht auch einen Wandel auslösen können?
Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn sich alle Schlagerstars zusammengetan hätten, dann ich glaube, dann wäre ich sogar pro Corona-Maßnahmen gewesen.
Okay.
Nee, ich glaube, ja natürlich, ich glaube, wenn eine Gesellschaft irgendwie geschlossen ist und vor allen Dingen die in der Gesellschaft als Vorreiter wahrgenommen werden, also vor allen Dingen Schlagerstars, wie wir alle wissen. Ich meine, wer ist? Bist du Fan von Schlager?
Nein, nicht wirklich.
Na okay, nicht, aber ja, wenn sich gesellschaftliche Vorreiter zusammentun, dann sendet das natürlich immer ein Signal. Bin ich sehr überzeugt von. Und es gab ja auch viele von diesen Signalen. So, ich meine, Nena, ne? Dann hier, wie hieß der andere? Xavier Naidoo. Ja. Mhm. Ne, dann hier, wie ist der andere? Josef Fritzl. Oder wie ist der Typ Fritzl? War das der mit dem, der die Kinder im Keller hatte?
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wen du meinst.
War Fritzl hieß der Josef? Josef Fritzl, der seine Josef Fritzl, nur mal so Fun Fact an der Seite, der ist Unterstützer der letzten Generation. Aber nee, wenn sich natürlich alle Vorbilder in der Gesellschaft oder viele zusammentun, sendet das ein starkes Signal. Mhm. Und ja, da könnte man jetzt ja einige nennen, ne? Auch K-1, Sophie Siavash, KenFM, Snickers für Linkshänder, ein Gigant unter den Celebrities. Und es gab schon einige und die haben auch einen Unterschied gemacht. Ich glaube auf jeden Fall, auch das, was du machst, macht einen Unterschied. Also wenn Leute zusammenkommen, ich glaube, man muss nicht mal... Es sind nicht mal nur die Leute, die gleiche Meinung hatten. Es geht einfach nur darum, dass die Leute sich zusammengetan haben, die einen öffentlichen Diskurs so ermöglichen. Die sagen so, hey, selbst wenn du eine andere Meinung hast, ich lasse dich hier trotzdem reden und greife dich nicht sofort dafür an oder versuche dich zu diffamieren. Mhm. Und so sendet auch ein positives Signal. Ich glaube, es geht in Deutschland darum gar nicht so sehr, dass wir jetzt alle immer auf der gleichen Seite sind. So, wären wir immer alle auf der gleichen Seite, ich glaube, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Es geht einfach nur darum, dass halt beide Seiten sich gegenseitig anhören und irgendwie akzeptieren, dass es auch eine andere Seite gibt.
Ja, früher war es ja der Hofnarr, der alles sagen durfte. Ne? Und dann waren das die Satiriker, die Kabarettisten, die ihren Unmut in Anführungsstrichen zum Ausdruck bringen konnten. Dann aber kam der Einschnitt. Die Anstalt, die du sicherlich auch kannst, wurde an die Leine genommen, an die Kurze. Und das bringt mich zu der Frage, darf Satire heute noch alles oder steht von vornherein schon vieles auf dem Index?
In der Anstalt wurde ich auch an die kurze Leine genommen. Kleiner Witz am Rande, ich war in der Anstalt. Okay, also nicht die Anstalt, sondern eine richtige Anstalt. Okay. Also ob die an die kurze Leine genommen werden, Satiriker heutzutage, meinst du? Ja, würde ich schon sagen, zum Teil. Auf der anderen Seite ist ja auch genau da wieder das Potenzial dadurch, das eben nicht zu machen. Und dadurch werden die Comedians und Künstler, die sich eben nicht an die kurze Leine nehmen lassen, werden automatisch viel interessanter. Also es hat immer so beides, finde ich, für sich. Also es ist nie nur negativ.
Aber du hast große Mitbewerber bekommen um die größten Lacher. Ich meine jetzt unsere Politiker. Die hauen ja jede Woche oder nahezu täglich irgendeinen Klops raus, wo du dir als Comedian denkst, Mensch, der hätte mir mal einfallen sollen, oder?
Das Ding ist so, ich gucke mir nicht so viel Politik an mittlerweile. Ich ziehe mir es nicht mehr rein, weil irgendwann wurde es mir echt einfach so zu... Ich glaube, ein paar Jahre kann man sich das reinziehen und irgendwann hat man dann auch irgendwann verstanden, okay, die sind sehr, sehr hängen geblieben. Und dann muss ich mir jetzt auch nicht noch weiter mehrere Jahre lang jeden Tag anhören, was Hängengebliebene von sich geben. Deswegen würde ich jetzt Politiker nicht unbedingt als Wettbewerber sehen, vor allen Dingen, weil ich ja nicht nur Witze über Politik mache. Also ich meine, ich nehme zwar auch gesellschaftliche und politische Themen aufs Korn, aber ich bin ja immer noch Stand-Up-Comedian so. Ich bin jetzt kein klassischer Satiriker, der immer sagt, oh, Karl Lauterbach. Nee, ich habe ja auch Witze über andere Sachen, über Drogen nehmen, über Reisen, über Frauengeschichten. Also es gibt ja alles Mögliche, worüber man noch Witze machen kann. Deswegen, und ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag Nachrichten liest oder so. Also ganz im Gegenteil, ich bin erstaunlich ignorant.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Dann lass uns jetzt mal über dein aktuelles Programm sprechen. Mhm. Es gibt ein neues und du wirst auch in Kürze in Wien auf der Bühne stehen. Das ist am 14. September. Was erwartet denn da die Zuschauer?
Was erwartet da die Zuschauer? Auf jeden Fall das mit Abstand beste Comedy-Programm, was in Deutschland jemals geschrieben wurde. Und ja, einfach politische Themen, würde ich sagen. Also es kommen politische Themen. Mhm. Ich mache mich lustig einerseits über diese ganze Rechtsgeschichte, Links-Rechts-Geschichte. Ich mache mich lustig über Frauen, aber auch Männer.
Bringt mich zu der Frage nach Transgender, ist das auch ein
Thema? Ist auch wieder mit drin. Mhm. War im letzten Programm auch schon mit drin. Ist in dem Programm auch wieder drin. Und ja, ich mache mich sehr viel lustig über mich selbst. Also es wird so ein sehr gesunder Mix, glaube ich, aus allem sein. Lasst euch überraschen.
Du hast ja eine sehr ehrliche Art, auch mit deiner Vergangenheit umzugehen. Das sieht man schon, wenn man auf deine Homepage geht, wenn man ein bisschen recherchiert. Du sagst doch so, ja, in meiner Vergangenheit war ich vielleicht auch mal so ein bisschen assi und ich bin auch schon mal auf die schiefe Bahn geraten.
Vergangenheit.
Inwieweit hat die dich geprägt?
Ja, hat mich sehr geprägt. Also ich meine, erstmal Kindheit und Kindheit ist ja eh sehr prägend, ne? Mhm. Und ja, wie hat mich meine Vergangenheit geprägt? Ja, also ich merke auf jeden Fall heute noch die Folgen von dem Drogenkonsum so ein bisschen hier und da. Also das hat auf jeden Fall was mit meinem Hirn gemacht. Mhm. Teilweise auch im positiven Sinne. Mhm. Teilweise auch im negativen Sinne. Ich habe im Amazonas-Regenwald bei Ayahuasca-Schamanen gelebt, 6,5 Monate. Ich bin da das erste Mal mit 18 hingeflogen. Das war, jetzt bin ich 32, bin nicht so gut in Mathe, wie lange ist das her?
14 Jahre ist es her.
14 Jahre hier. Wow, Mathe-Ass, okay. Und
hatte ich da so ein bisschen die Spiritualität auch getoucht?
Ja, eine Ayahuasca-Zeremonie toucht sehr spirituelle Aspekte von einem, auf jeden Fall. Ne? Da kann man Nahtoderlebnisse haben, da kotzt man sich die Seele aus dem Leib. Du sitzt da im Dschungel nachts und hast so einen Schamane und der singt so schamanische Lieder und führt dich dann durch diesen Trip, den du hast. Das ist ein sehr, sehr starkes Psychedelikum auch. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel mit mir gemacht. Ich habe das damals gemacht, einfach aus so einem Leidensdruck heraus. Das hatte mehrere Gründe. Also ich habe einfach sehr viele Drogen genommen tatsächlich und habe gemerkt, ich kann mein eigenes Leben nicht wirklich handeln. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe auf meine eigene, so auf meinen wahren Kern, auf meine eigene Persönlichkeit keinen Zugriff. Ich hatte wirklich das Gefühl, so okay, hier so, da ist der Nikolai, aber hier ist eine Schranke. Mhm. Ich komme nicht dahin. Mhm. Es war wie so, als wäre ich von meinem eigenen Wesen ausgesperrt, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und das Krasse ist, dass ich das sogar mitgekriegt habe. Und das habe ich besonders erst dann so wirklich realisiert, nachdem ich das erste Mal Pilze genommen habe mit 16. Weil das klingt jetzt für die meisten erstmal so, okay, was, hä, Pilze nehmen? Also für die, die jetzt gar keinen Zugang auf diese Ebene haben oder da keinen Bezug zu haben. Pilze können einen ermöglichen oder generell Psychedelika, dass man aus diesem Alltagsbewusstsein, in dem man sich so im Alltag befindet, aussteigt und sich selber so ein bisschen wie so objektiver betrachtet. Also man steigt auf einmal aus seinem Alltagsmindset aus und du merkst so auf einmal so, hey, Moment mal, was habe ich eigentlich für Überzeugungen über mich selber? Was habe ich für Überzeugungen über die Welt und darüber, ja, und über mein Verhältnis zur Welt? Was denke ich über diese und diese Themen? Und dann hatte ich wirklich so diese Möglichkeit, das erste Mal wie so eine Außenschau auf mein Leben zu machen. Und da ist es mir dann so richtig gedämmert, so, wow, okay, so wie ich lebe, so sollte ich nicht leben. Das ist kein gesundes, glückliches, natürliches, kraftvolles, selbstermächtigtes, gottfürchtiges, angebundenes, glückliches Leben, sondern das ist sehr, sehr beschränkt und sehr durchprogrammiert und unglaublich limitiert. Und dann dachte ich mir so, ey, das kann's ja nicht sein. Mhm. Und das Ding ist, wenn du bist ja nicht für immer auf Pilzen. Ja, das heißt, einen Tag später oder zwei Tage später war ich dann wieder zurück in dem alten Gefängnis. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt die Bewusstheit darüber hatte, dass das ein Gefängnis ist. Das habe ich vorher nicht gerafft.
Okay.
Aber dann, als ich auf einmal das erste Mal wie so einen Freigang hatte, durch diese Erfahrung, habe ich gemerkt so, wow, okay, ich bin ja wirklich unglaublich eingeschlossen in einem sehr beengten und begrenzten Mindset und in einem sehr, ja, einfach sehr unfrei. Und da begann bei mir dann so ein spiritueller Weg, der bis heute anhält und wahrscheinlich auch nie aufhört, weil ich glaube, so Wachstum und so ein Streben nach Freiheit und Gottverbindung, das ist unendlich. Das wird, denke ich mal, nie so enden.
Ein lebenslanger Prozess. Der eine macht eine Hypnosetherapie, ein anderer besucht 10 persönlichkeitsbildende Seminare. Bei dir war es die Reise in den Amazonas-Regenwald, der so ein bisschen das Mindset geöffnet hat.
Unter anderem.
Und heute hat es dich zu dem gemacht, der du eben heute bist. Und diese Erfahrungen, denke ich, die spiegeln sich auch wieder in deiner Persönlichkeit, in deinem Auftritt, in deinen Shows und wahrscheinlich auch in deinen Sketchen.
Teilweise, auf jeden Fall. Ich meine, mittlerweile werde ich immer konservativer. Ne? Ich konsumiere seit Jahren gar nichts mehr. Ich gehe sonntags in die Kirche und bete zu Gott und lese die Bibel. Also ich bin mittlerweile sehr anders. Ich bin das komplette Gegenteil von dem, was ich früher war.
Nimmst du mich gerade auf die Schippe oder ist
Nein,
das wirklich
so? Nein, das ist wirklich so.
Okay.
Ja, das ist so. Ja, also da hat auch... Ich meine, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel abgeklappert, ich habe so viel ausprobiert und irgendwann... und ich will noch nicht, ich will jetzt hier nicht sitzen und sagen, ich bin Christ. Ich bin auf dem Weg dahin, würde ich behaupten. Aber weil zum Christsein gehört ja wirklich, dass du sagst, der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Das ist ja wirklich, wenn du wirklich bibeltreuer Christ bist. Also wenn du wirklich so der Bilderbuch-Christ bist. Und da habe ich noch meine Kämpfe mit. Da bin ich noch nicht 100% da. Also da ringe ich noch mit. Und da versuche ich gerade noch herauszufinden, was ist hier wirklich Wahrheit und ist die Bibel wirklich das Wort Gottes. Das fällt mir noch nicht so leicht, das einfach so hinzunehmen, als wäre das die absolute Wahrheit. Ich will aber auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich komme aus einer Richtung, die dem eigentlich sehr widerspricht, weil Schamanismus ist dem Christentum meinem Verständnis nach erstmal quasi entgegengesetzt, fast schon auf einer gewissen Ebene. Und ja, das ist noch so ein Spannungsfeld, in dem ich mich derzeit bewege. Aber ich merke, seitdem ich die Bibel lese und einfach nur noch bete, und das räumt mein Leben auf tatsächlich.
Wow, ich finde, das ist eine sehr interessante Schilderung, ein sehr interessanter Werdegang. Gibt es Grenzen bei Comedy, beim Humor? Du hast das Christsein angesprochen. Kann man auch das einbauen in Stand-up-Comedy? Oder würdest du jetzt sagen, nein, das Christentum ist mir jetzt heilig, darüber mache ich keine Witze?
Ja, ich glaube, wenn Gott den Humor geschaffen hat, dann wird er auch über sich selbst lachen können.
Ja, das glaube ich auch.
Und deswegen glaube ich, es kommt immer, also hat Humor Grenzen? Das ist eine krasse Frage. Und ich glaube, Humor selber, also wenn es wirklich Humor ist, Humor ist ja nicht wirklich was Absolutes, sondern das ist ja eher so die Intention hinter dem Gesagten. Humor ist ja so, guck mal, Humor kann auch sein, dass ich auf die Witze gehe und ich mache jetzt einen Witz über Pädophilie. Das kann Humor sein, das heißt nicht, dass es funktioniert. Mhm. Aber es geht ja um die Absicht dahinter. Wenn die Absicht ist, hey Leute, okay, wir sind hier auf eurer Seite. Ich will einfach nur jetzt ein krasses Thema nehmen und ich versuche jetzt darüber witzig zu sein. Das heißt nicht, dass es funktioniert. Aber ich glaube, solange die Absicht dahinter wirklich eine reine, ich möchte, dass ihr lacht und ich möchte, dass wir gemeinsam jetzt über irgendein echt düsteres Thema nehmen. Aber solange diese Absicht dahinter sauber ist und man jetzt nicht versucht, da Propaganda zu haben oder eine komische, schmierige Agenda reinzubringen, ja, ich wette, im Nationalsozialismus gab es auch pro-nationalsozialistische Satiriker. Garantiert. Hatten die einen reinen Humor? An manchen Stellen vielleicht. Bestimmt hatten die auch die Absicht, einfach nur wirklich hier und da witzig zu sein. Aber dann hatten sie bestimmt auch die Absicht, irgendwie das Volk weiter in Richtung von Nationalsozialismus zu treiben. Und da ist es dann, verlässt es dann die Ebene von Humor, wenn du wirklich mit so einer Agenda, die jenseits von Leute zum Lachen bringen, zu tun hast. Und diese Agenda, glaube ich, dann verlässt du einfach den Bereich des Humors. Aber ich glaube, der Humor selber dürfte grenzenlos sein.
Ich habe auch deshalb gefragt, ich kann mich an einen Part eines Auftritts von dir erinnern. Ich glaube, da ging es um Rassismus, wo du gesagt hast, es gehört auch dazu, über Rassismus Witze zu machen.
Ja,
aber wenn du das heute in Deutschland machst, dann sind wir wieder beim Thema. Dann bist du wieder geframed.
Guck mal, Rassismus ist eh so ein, fast schon, es langweilt mich fast schon, dieses Thema. Also ich find's gut, dass du es ansprichst, aber weißt du, Rassismus wurde so künstlich gepusht in unserer Gesellschaft. Es wurde so künstlich. Ich meine, Grünen-Politiker müssen mittlerweile ihre eigenen Hakenkreuze auf ihr scheiß Auto schmieren, weil sie keinen finden, der es für sie macht. Ich meine, das ist wirklich passiert, ja. Hast du ja mitgekriegt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, so die Nachfrage nach Rassismus ist so viel höher als das Angebot. Deswegen suchen wir auch immer mehr nach Rassismus in immer abstruseren Alltagssituationen. Oh, er hat jemanden gefragt, wo er wirklich herkommt. Shut the fuck up. Das ist eine ganz normale Frage. Das nennt man nicht Rassismus, das nennt man Interesse.
Mhm.
Und die meisten Leute freuen sich. Wenn du, geh mal an Girlie zu irgendeinem so Afrikaner. Ja, übrigens, Afrikaner erkennt man daran, dass sie schwarz sind meistens. Und dann gehst du zu dem hin und du fragst dem so, ja, wo kommst du her oder where are you from? Und der so, brother, I'm from Ghana. Weißt du, er freut sich, über seine Heimat zu erzählen. Der ist nicht angegriffen davon. Der freut sich, dass da jemand kommt, der vielleicht ein bisschen Interesse an dem Typ hat. Ja, deswegen diese ganzen Linken, also ich habe kein Problem mit Linken, aber diese Hardcore-Woken-Linken, die so einen Stock im Arsch haben, dass sie nicht mal mehr entspannt mit Migranten kommunizieren können, das sind für mich die größten Pappnasen. Deswegen, der Witz ist auch in Berlin, auf den Open Mics in Berlin, ich habe Hausverbot bei den deutschen Open Mics von den Deutschen und die Migranten, also ich darf in Berlin nur bei Migranten auftreten. Es ist wirklich so, es ist nicht mal ein Joke. Jeder in Berlin weiß das. So, die Schwarzen lassen mich auftreten. Auf meiner Tour, ich hatte fast immer nur schwarze Opener. Ja? Ich hatte 3 verschiedene schwarze Opener. Das sind fast alle schwarzen Comedians, die wir in Berlin haben. Und das ist einfach so, weil Migranten, die raffen das, ob du wirklich ein Rassist bist. Weil die merken das. Wenn du mit denen abhängst und du fällst dich wie ein Wichser, besonders, oder du fängst an, irgendwie komisch zu sein, die haben schon ein Gespür dafür, ob du ein Problem mit deren Hautfarbe hast oder nicht. Deswegen geben die mir auch alle Spots, weil die genau merken, so, Digga, der Typ ist eher ein Hippie als ein Rassist, weißt du, was ich meine? Und die ganzen Deutschen, weil die Deutschen haben sich halt diesen Schuldkomplex einprogrammieren lassen und die sagen so, oh, nein, den dürfen wir nicht auftreten lassen, das ist ein Rassist, so, Bruder. Aber gut, ich reg mich nicht weiter drüber auf.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Definition. Ich fand das jetzt absolut großartig. Lass uns noch mal nach vorne blicken. Du bist auch in der Schweiz unterwegs. Wir haben ja viele Zuschauer auch aus der Schweiz.
Switzerland. Geil, ja.
Bei Auf 1. Basel und Zürich stehen auf deiner Reiseroute. Dann kommst du im November auch in meine Heimat. Du bist in Rosenheim beim Satire-Gipfel.
Ja.
Du bist mittlerweile also wieder vorzeigefähig. Was sind denn so für dich die idealen Veranstalter? Wir haben ja auch viele Zuschauer, die Theater oder große gastronomische Betriebe betreiben.
Ja, also die idealen Veranstalter sind Leute, die mich auftreten lassen. Um es mal zusammenzufassen.
Was brauchst du Platz?
Ich brauche mal mindestens, würde ich sagen, 100er Räume, mindestens. Und nach oben hin, wollte ich gerade sagen, sind dem keine Grenzen gesetzt, aber gut, bei 1000er Räumen bin ich jetzt auch noch nicht angelangt. Die Shows der Zeit rangieren so von 100 bis 300 Leuten. Mhm. 400 würde in manchen Städten auch gehen. Also an alle Veranstalter da draußen oder Clubbesitzer oder was auch immer ihr habt. Alles so ab 100 Menschen. Schreibt uns gerne eine E-Mail. nikolaibinner.de, da ist ein Kontaktformular und auch die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr Lust habt oder du oder sie oder es. Oder they, them, Lust haben, dass ich mal bei euch auftrete, dann genau, schreibt mal gerne eine E-Mail. Wir sind immer auf der Suche nach Veranstaltungsorten, wo ich auftreten kann, ja.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Dann schauen wir, dass wir für dich eine Bühne finden oder mehrere Bühnen. Man kann sich ja über dich informieren. Es gibt zahlreiche Videos im Netz. Aber es gibt jetzt auch etwas Neues. Es gibt einen Podcast von dir. Wenn ich Podcast höre, bin ich ja oft sehr skeptisch, weil ich mir denke, wow, jeder hat einen Podcast und jeder setzt sich jede Woche hin und versucht, irgendwas Schönes zu machen. Aber du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du einen ganz außergewöhnlichen Podcast auf den Weg gebracht hast. Was hat's damit auf
sich? Witzigerweise, das würde dir wahrscheinlich jeder erzählen, der einen Podcast macht. Ich meine, Podcast ist mittlerweile echt so das Bandgründen, was früher eine Bandgründen war, ist heute. Wir haben einen Podcast, nur dass man dafür noch weniger Talent eigentlich braucht. Aber ja, wir haben einen Podcast, ich und ein paar Berliner Comedians, zwei Halb-Iraner und ein gebürtiger Ukrainer und auch noch Jude, also ich weiß nicht, ob ich das... Nee. Also ja, genau, der heißt Kulturelle Bereicherung und wir haben jetzt gerade die ersten Folgen abgedreht, der wird jetzt, jetzt sitzen wir hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, die ersten Folgen kommen in den nächsten Tagen raus. Eigentlich sollten die auf dem YouTube-Kanal Nikolai Binner erscheinen, also mein Name. Da dieser YouTube-Kanal aber vor 2-3 Monaten gehackt wurde und dann von YouTube runtergenommen wurde und wir erstmal gegen YouTube, also Google, klagen mussten, um den zurückzukriegen. Wir haben zwar Recht bekommen, aber Bürokratie, ihr wisst, wie das ist, das dauert alles ein bisschen. Das heißt, derzeit wird das noch auf dem, zum Zeitpunkt der Aufnahme, auf dem Kanal Namaste Bitch, das war ein Podcast, den ich früher hatte, hochgeladen. Aber sobald der Kanal Nikolai Binner zurück ist, werdet ihr all die Folgen dort sehen können und... Der Podcast ist einfach, glaube ich, außergewöhnlich, weil er wirklich extrem witzig ist. Also ich war selber überrascht, weil eigentlich habe ich mich selber nie als Interviewsituation und Podcast war nie so meine Komfortzone. Da habe ich mich nie sehr wohl gefühlt irgendwie. Bühne viel mehr, aber Interviews und Podcasts waren so ein bisschen meine, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen eine Schwäche von mir gewesen. Aber in der Konstellation so, wir verstehen uns halt so gut und wir merken, also wir haben alle wirklich gefühlt null Filter im Kopf. Also ich frage mich wirklich, wie lange das dauert, bis wir juristische Probleme kriegen. Aber wegen den Dingen, die wir da sagen. Aber der Podcast ist wirklich so unglaublich witzig. Und wir haben so eine herrliche... Es macht wirklich so Spaß. Ja, und deswegen, kulturelle Bereicherung, kann ich nur jeden empfehlen, der...
Wir werden uns das anschauen bzw. anhören und du kriegst ein ehrliches Feedback.
Sehr gut.
Auf der Zielgeraden unseres Gesprächs noch die Frage, ob du heute mit 32 Jahren sagen kannst, diese Tätigkeit des Comedian, das ist deine Berufung, glaubst du, weil du ja jetzt auch mehrfach über Gott gesprochen hast, dass Gott dich aus diesem Grund auf diesen Planeten geschickt hat?
Teilweise denke ich das, aber ich weiß nicht, wo ich ende. Also ich habe das Gefühl, ich kann immer so sehen, also ich habe das Gefühl, meine Taschenlampe leuchtet immer so 2 Meter. Also ich kann immer so die nächsten 2 Meter sehen, der Schritte, die ich gehen soll. Und das reicht, um zu gehen, ohne zu stolpern. Gut, manchmal stolper ich, aber ohne sich krass zu verlaufen mittlerweile. Und wo ich dann rauskomme, ob ich am Ende dann doch irgendwie christlicher Prediger werde oder wie nennt man das, Priester? Ich bin noch kein guter Christ, wie gesagt. Ich weiß nicht, Priester, Prediger, keine Ahnung. Bischof,
es gibt beides.
Pfarrer. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Vielleicht werde ich auch Musiker. Ich bin auch sehr, also ich liebe Musik, lerne auch wieder gerade regelmäßig Gitarre. Ich habe früher, bevor ich Comedy gemacht habe, ein paar Jahre Musik produziert tatsächlich. Wer weiß, wo das alles hingeht. Ich weiß einfach nur, ey, ich versuche einfach das gerade zu machen, was die Projekte umzusetzen und zu realisieren, die ich gerade im Herzen habe. Also mein Solo-Programm zu produzieren dieses Jahr noch. Den Podcast zum Laufen zu bringen, in so gut wie möglich und effizient wie möglich. Meine Firma, Nikolai Binner, zusammen mit meiner Managerin aufzubauen. Und einfach, ja, das zu tun, von dem ich gerade fühle, das soll ich jetzt tun. Mhm. Und jeden Tag Gott fragen, Gott wieder fragen, Gott, was willst du von mir eigentlich? Weil ich glaube, es ist sehr verlockend, immer wieder sein eigenes Ding durchzudrücken und eben nicht gotthörig zu sein, sondern dann doch selbsthörig oder menschenhörig. Und diesen Spagat, ja, und oder nicht diesen Spagat, aber einfach das zu erkennen, was will wirklich Gott von mir? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die große Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man Gott darum bittet, dann hilft er einem dabei auch. Ja.
Davon bin ich auch überzeugt. Du darfst jetzt mal Gott spielen oder nennen wir es gute Fee. Du darfst jetzt mit einem Fingerschnippen 3 Dinge auf dieser Welt verändern.
3 Dinge auf dieser Welt verändern?
Test dich mal deine Spontanität. Du darfst mit einem Fingerschnippen oder besser gesagt mit 3... Jedes Mal darfst du ein Ding auf dieser Welt verändern. Was verändert Nikolai Binner?
Keine Kriege mehr. Viele Groupies für mich. Keine Massentierhaltung mehr.
Okay, interessant. Dann wünschen wir dir viele Groupies auf deiner Tour, auf deinen Shows. Ich wünsche dir auch viele Veranstalter, die dich buchen und die dem Publikum eine tolle Show vorsetzen. Das mit den Tieren wird sich in absehbarer Zeit sicherlich auch entwickeln in die richtige Richtung. Und bezüglich der Kriege gehen wir einfach mal davon aus, dass auch in Deutschland spätestens Ende 2025 die Weichen wieder auf Frieden gestellt sind.
Ja, hoffen wir es.
Ich sage vielen herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio. Es war ausgesprochen interessant, auch mal hinter die Kulissen eines Comedian zu schauen, der sich hier auch ein Stück weit offenbart hat, ein Stück weit auch etwas aus seiner Vergangenheit, aus seiner Intimitätssphäre geschildert hat. Und jetzt alles Gute für die Zukunft.
Danke für die Einladung.
Wie eingangs bereits kurz erwähnt, war dies die vorerst letzte Ausgabe von Spielmacher auf 1. Nach der Kündigung von gleich 8 unserer Konten in Deutschland und Österreich sowie den zunehmenden Restriktionen gegen die freien Medien stehen wir vor herausfordernden Zeiten. Und in denen gilt es, sich auf jene Formate zu konzentrieren, mit denen auf 1 zum reichweitenstärksten deutschen, alternativen und unabhängigen Fernsehsender geworden ist. Meine persönliche Hoffnung ist, dass Sie, liebe Zuseher, uns auch weiterhin die Treue halten, uns mit Ihrer Spende unterstützen und wir gemeinsam diese turbulenten Zeiten meistern. Wir sehen uns.